Deutschlandfunk.
Sie versuchen ganz unauffällig an wichtige Infos zu kommen. Auch bei uns hier in Deutschland. Spione.
Die mutmaßlichen Spionageattacken über den Messenger-Dienst Signal haben offenbar die Bundesregierung erreicht.
Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen mutmaßlichen Spion festnehmen lassen.
Der Bahnhof Minden in Nordrhein-Westfalen ist offenbar Schauplatz eines Spionagefalls.
Unter dem Verdacht der Spionage für China ist ein deutsches Ehepaar aus München verhaftet worden.
Dieses Ehepaar soll Kontakte zu Forschenden geknüpft haben. Die Bundesanwaltschaft sagt, sie wollten Infos über Technik abgreifen, die man auch militärisch nutzen kann. Das ist diese Woche bekannt geworden. Die beiden sollen es auch an der RWTH Aachen versucht haben. Für die Hochschule ein Schock.
Weil man nicht weiß, was passiert ist und wer betroffen ist und was für ein Schaden entstanden ist. Es ist sehr viel Unklarheit und natürlich ist man dann erstmal schockiert.
Wie die Uni damit umgeht und was Spione aus Ländern wie China und Russland hier suchen. Darum geht's heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News nehmen wir uns eine Nachricht genau vor und sprechen mit Menschen, die sie betrifft. Dazu gibt's wichtige Hintergrundinfos. Es ist Freitag, der 22. Mai 2026. Wie wär's? Wollen Sie nicht bei uns mal einen Vortrag halten? In China. Das chinesische Ehepaar, das diese Woche festgenommen wurde, soll unter so einem Vorwand versucht haben, an deutschen Hochschulen an Infos zu kommen, vor allem aus der Luft- und Raumfahrttechnik, der Informatik oder dem Bereich KI. Dafür sollen sie sich laut Bundesanwaltschaft als Dolmetscher oder Mitarbeiter eines Automobilkonzerns ausgegeben haben. Sie sollen Forschende nach China gelockt haben, damit die dann dort Vorträge halten. Im Publikum nicht wie versprochen Zivilisten, sondern ChinesInnen, die für den staatlichen Rüstungskonzern arbeiten. Beim Fall an der RWTH Aachen geht es um zwei Online-Vorträge, die ein Forscher zwischen 2020 und 2023 vor ChinesInnen gehalten hat. So schreibt es uns die Uni. Der Forscher ist nicht tatverdächtig. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall gegen die zwei ChinesInnen und war dafür auch an der RWTH. Was das an der Uni ausgelöst hat, kann er sagen.
Ja, mein Name ist Kai-Uwe Schröder. Ich leite das Institut für Strukturmechanik und Leichtbau an der RWTH Aachen und bin in meiner Funktion als Rektoratsbeauftragter für China-Angelegenheiten auch beratend für das Rektorat tätig.
Was heißt das denn für eine Hochschule, wenn der Vorwurf von Wissenschaftsspionage im Raum steht?
Ja, das lässt uns natürlich aufhorchen und man fragt sich dann natürlich als allererstes, welche Art von Informationen ist denn eigentlich übermittelt worden? Und wie wirklich sicherheitskritisch sind denn diese Informationen? Und wie groß ist denn wirklich der Schaden, der durch diese vermeintliche Spionage dann angerichtet wurde? Man muss jetzt in diesem einen speziellen Fall sagen, die Informationen, die dort übermittelt wurden, das waren keine wichtigen Informationen, die sind allgemein öffentlich zugänglich. Insgesamt ist natürlich das aber etwas, was wir versuchen von vornherein zu verhindern und unsere Informationen dementsprechend natürlich zu schützen.
Es ist ja so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler öfter mal angefragt werden für Vorträge. Sie haben ja auch erzählt, dass das bei Ihnen auch schon mal der Fall war. Wie reagieren Sie denn dann darauf? Also wie entscheiden Sie, ob und was Sie sagen, ob Sie dazu Ja sagen oder nicht, ob Sie sich da vielleicht Sorgen machen müssen?
Ja, in der Tat, auch ich werde häufig angefragt von verschiedensten Seiten und da muss man ganz zu Anfang erstmal klarstellen, eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler an einer Universität in Deutschland ist verpflichtet, sein Wissen zu teilen. Das ist der gesellschaftliche Auftrag, den wir bekommen. Und vor diesem Hintergrund sind wir erstmal wohlmeinend solchen Anfragen natürlich gegenüber. Dann versucht man als nächstes herauszubekommen, okay, wer fragt da an, was ist eigentlich die Information oder das Wissen, das man dort vermitteln soll und wem gegenüber wird dieses Wissen dann vermittelt. Und das bewertet man dann natürlich vor diesem Hintergrund, dass man natürlich sehr wohl weiß, was sind wirklich sicherheitsrelevante Informationen und was ist Wissen, das ich sowieso über andere Kanäle eh schon geteilt habe, sei es im Internet, sei es in meinen Vorlesungen. Und so versucht man sich dann ein ganzheitliches Bild zu machen. Und wenn dann am Ende rauskommt, okay, das ist unbedenklich und auch dienlich im Sinne meines Auftrags, dass ich Menschen von meinen Ergebnissen erzähle, dann sagt man zu.
Wie schützen Sie denn da Ihre Geräte?
Ja, unsere Geräte sind den IT-Standards entsprechend geschützt. Also das geht zum Beispiel darum, dass alle unsere Datenverbindungen natürlich nur über getunnelte Verbindungen passieren. Wenn wir uns ins Ausland bewegen und nicht nur nach China, sondern generell ins Ausland, kriegen wir dezidierte Rahmenrichtlinien, was wir mit unseren Geräten machen sollen, welche Daten wir überhaupt da mitnehmen sollen oder ob wir die Geräte überhaupt mitnehmen sollten oder müssen. Das müssen wir uns fragen. Wenn wir Geräte aus dem Ausland wieder zurückbekommen, dann werden die einem umfangreichen Software-Check unterzogen. Unsere Datenverbindungen in der Universität sind gesichert. Sie haben überall nur Passwortzugänge. Also was das angeht, glaube ich, sind wir schon sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Man muss aber wohl sagen, dass eine Universität kein Hochsicherheitstrakt ist. Also im Vergleich zu anderen Institutionen der auch außeruniversitären Forschung, diesen Schutz, was zum Beispiel den Schutz von Räumlichkeiten angeht, den hat eine Universität nicht.
Ja, vom Staat China werden ja zum Beispiel internationale Forschungskooperationen oder Auslandsaufenthalte auch gezielt gefördert. Auch Sie haben ja einen hohen Anteil an chinesischen Studierenden. Achten Sie da auch besonders darauf, weil Sie vielleicht wissen, okay, es gibt einfach Fälle, in denen der Staat China solche Menschen auch missbraucht oder einsetzen möchte, um irgendwie Spionageversuche zu starten?
Ganz klares Ja. Also nochmal an dieser Stelle, wir sind uns sehr wohl bewusst und wir wissen ganz genau. Ich meine, jeder, der die Situation mit China verfolgt, der weiß also insbesondere ab gewissen Größen, ist davon auszugehen, dass in irgendeiner Art und Weise der Staat oder Geheimdienst involviert ist. Das heißt, wir würden sowieso nur in gewissen Situationen kooperieren, wo wir uns einen ganz klaren Vorteil von der Kooperation mit China erhoffen. Und das ist zum Beispiel in Bereichen der Fall, wo wir wissen, dass dort die chinesische Wissenschaft schon deutlich weiter ist als die Wissenschaft, die wir hier bei uns haben. Zum Beispiel beim Thema Zukunftstechnologien. Und dort sind wir natürlich schon bestrebt, mit chinesischen Partnerinnen und Partnern zu arbeiten. Und dann sucht man sich die Leute dann eben dementsprechend aus. Und sie, wie gesagt, ne, es gibt Prozeduren und Verfahren, nach denen man dann versucht, eben diese Leute sicherheitstechnisch zu bewerten. Und wenn dann alles grün ist, dann kooperieren wir eben zusammen.
Der Verfassungsschutz, der schreibt ja, dass in der Wissenschaftslandschaft teilweise die Gefahr durch Spionage oder Sabotage noch zu wenig berücksichtigt wird. Was sagen Sie denn dazu?
Dem würde ich stark widersprechen.
Ja, woran machen Sie das fest?
Naja, gut, ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es unter den, ich weiß nicht wie viele 100.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch Menschen gibt, die relativ unbefangen mit dieser Thematik vorgehen. Ich weiß aber, dass wir an der RWTH unsere Mitarbeitenden sehr stark in diese Richtung sensibilisieren. Es gab auch jetzt ein riesengroßes Projekt, Entrance nannte das sich, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einer Kompetenz ausgestattet wird, einer China-Kompetenz, dass man versteht, wo denn eigentlich die Interessen des Staates liegen könnten. Und man wird eigentlich schon die ganze Zeit sensibilisiert. Jegliches Projekt, was ich mit dem Ausland mache, und an dieser Stelle auch nochmal, es gilt nicht nur für China, es geht in alle Richtungen, da habe ich viele Stellen an der Exportkontrolle, wo ich dann fragen kann, wie wird denn das gesehen? Manchmal sind mir schon gewisse Themen vielleicht auch gar nicht so bewusst. Ne? Also ich weiß zwar, dass meine Technologie vielleicht in diesem Kontext gar nicht selbst unmittelbar sicherheitsrelevant ist, aber sie in einem anderen Kontext auf einmal sicherheitsrelevant werden könnte. Ich nehme mal als Beispiel, keiner hätte sich vorstellen können, dass Drohnen, die vor 10 Jahren noch Kinderspielzeug waren, dass die auf einmal sicherheitsrelevante Forschung werden. Und diesen Blick, den eröffnen mir dann eben an die zentralen Stellen, wo dieses Wissen auch gesammelt wird. Und mit denen sind wir im Austausch. Kurz zusammengefasst, die Menschen werden sensibilisiert. Ich kann nur für die RWTH sprechen. Sie werden dort sehr stark sensibilisiert. Und deswegen würde ich sagen, dass das Risiko bei uns sehr wohlbewusst ist.
In dem Fall der beiden ChinesInnen wissen wir bisher nur, dass es wohl um Hochtechnologien ging. Wie weit die mutmaßliche Spionage ging, dazu gibt es noch keine Infos. Aber es fällt auf, Spionagemeldungen häufen sich. Worauf zielen fremde Geheimdienste ab, wenn sie in Deutschland spionieren und sabotieren? Er kennt sich aus.
Mein Name ist Luca Manz und ich bin Geschäftsführer der Forschungsstelle Nachrichtendienste an der Uni Köln.
Das festgenommene Ehepaar, das ist ja offenbar einfach so auf Leute zugegangen und hat gesagt, hallo, wir sind Dolmetscher, sollen wir nicht mal zusammenarbeiten? Ist das denn so eine typische Vorgehensweise des chinesischen Geheimdienstes?
Ja, und es ist auch allgemein verbreitet. Also dieser James-Bond-Mythos, wir haben immer nur top ausgebildete Agenten, die mit einer Waffe durch die Straße laufen und irgendwie nie gefangen werden, obwohl sie 80 Mal angeschossen und verfolgt werden, das ist ja fernliegend, sondern Spionage im Ansatz möchte ja leise sein. Sie möchte Informationen sammeln, ohne entdeckt zu werden, ohne auch die Enttarnung der Ziele zu riskieren. Und China macht das sehr gut.
Wieso ist denn die deutsche Wissenschaft so spannend für China?
China hat sich das Ziel gesetzt, bis 2049 globale wirtschaftliche Weltmacht zu werden. Und dazu braucht man eben Hochtechnologien, insbesondere im Bereich von Motoren, Antriebssystemen, Radar, aber auch der Materialforschung. Und das sind eben Bereiche, da sind deutsche Firmen, aber auch deutsche Universitäten, vor allem technische Hochschulen und Universitäten, eben sehr führend. Und damit werden sie auch für China interessant.
Ja, ich habe mich da nur gefragt, also wissen wir da so viel mehr als China?
Ja, in diesen Kernbereichen noch, genauso wie eben Tech-Konzerne in den USA besonders im Fokus stehen. Wir haben sozusagen das Glück und das Pech gleichermaßen, in Bereichen sehr aktiv zu sein, die man als Dual-Use-Güter im weiteren Sinne verwenden kann. Das heißt Güter, die, auch wenn sie für zivile Zwecke wie vielleicht den Automobilverkehr entwickelt werden, eben auch mal die Turbine oder das Antriebswerk eines Panzers, eines U-Boots darstellen können.
Wir haben von der RWTH Aachen gehört, dass es aber auch Schutzmaßnahmen gibt. Also man habe das Thema so auf dem Schirm. Würdest du denn sagen, deutsche Unis sind gut vorbereitet auf das, was da passiert?
Ganz Deutschland war im Grunde lange Zeit nicht vorbereitet. Mhm. Man hat gemerkt, Russland, okay, da seit der Krim laufen die Dinge anders. Aber mit China, das ist ein großer Handelspartner, das ist irgendwie auch Austauschort gewesen. Selbst die Unternehmen haben wirklich, wirklich lange gebraucht. Das sind aber hierarchische Strukturen. Irgendwann kann eine Konzernsicherheitsabteilung eben sagen, es wird nicht mehr nach China gereist oder wir nehmen keine Austauschkollegen mehr an. Universitäten sind ja dezentral. Das heißt, jede Professorin, jeder Professor kann erstmal entscheiden, wen er einladen, in sein Labor lassen, wo er vortragen will. Und dadurch kommt es eben nicht nur darauf an, dass die Universitäten Informationen bereitstellen, da werden wir besser, sondern auch, dass Professorinnen und Professoren das annehmen. Und es eben zum Beispiel nicht nur als Rassismus empfinden, wenn man sagt, schaut bei manchen Austauschkollegen vielleicht genauer hin. Und da haben wir noch eine weite Wegstrecke vor uns.
In diesem Fall in Aachen, wo ja die zwei mutmaßlichen Spione versucht haben sollen, an Wissen zu kommen, da ging es ja um zwei Online-Vorträge, die vor chinesischem Publikum gehalten wurden, mit Informationen, die ja nicht geheim waren. An was sind die denn dann da interessiert? Also geht es überhaupt um die Infos aus dem Vortrag oder geht es nicht eher darum, dass sich da jemand zum Beispiel in ein Online-Portal einwählt, man irgendwie Zugriff auf den Computer oder auf Netzwerke bekommt?
Im Grunde geht es um beides. Also Spionage, gerade in dem Bereich, ist auch ein Massengeschäft. Man versucht eben Personen anzufüttern. Der Online-Vortrag ist ungünstig. Besser wäre die Einladung nach China. Das soll wohl in anderen Fällen bei den Tatverdächtigen auch das Ziel gewesen sein und ist doch eine typische Strategie, eben die Personen rausnehmen aus dem Umfeld, wo auch die deutsche Spionageabwehr tätig werden kann, nach China. Und dann beim Vortrag vielleicht ist der ein oder andere ja redselig, gerade wenn er mal einen Preis bekommt oder ein nettes Auditorium vor sich sieht. Aber vor allem hinterher, wenn man Abendessen geht, wenn man das eine oder andere Glas Wein trinkt. Also man kann auch so niedrigschwellig ansteigen. Aber klar, Spionage wird eben immer auch weitergedacht. Und gerade China ist der Top 1 Angriffsplayer im Bereich Cyber. Das heißt, natürlich versucht China eben auch, ein Endgerät mal zu finden, bei der Einreise zu durchsuchen. Das muss nicht immer das Ziel sein. Es kann eben auch auf dieser Basis sein. Wir tragen viele kleine Mosaiksteinchen aus einem Vortrag, aus einem Gespräch zusammen. Es kostet sie halt relativ wenig. Also dieses Paar, das jetzt mutmaßlich spioniert haben soll, das ist jetzt festgenommen worden, ob das überhaupt klassisch ausgebildete Agenten waren. Daran muss man mal ein großes Fragezeichen setzen. Vermutlich wurden die auch nur geworben und geführt. Da gab es vor einigen Monaten eine sehr ähnliche Verhaftung eines anderen Ehepaars hier in Deutschland. Das ist also, sagen wir, so eine mittelmäßig aufwendige Strategie. Und dann reicht's ja auch, wenn mittelmäßig viel bei rumkommt.
Dann lass uns vielleicht mal die Wissenschaft an der Stelle verlassen und so ein allgemeines Bild schaffen. Wie sehr wird denn Deutschland unterwandert?
Deutschland steht, das hat Verfassungsschutzpräsident Sinan Seel neulich gesagt, insbesondere aus russischer Sicht, inzwischen als Angriffsziel Nummer 1 auf der gesamten Welt da. Wir müssen sehen, die USA haben eine zwiespältige Rolle inzwischen eingenommen, was das Verhältnis zu Russland und Europa angeht. Und damit ist Deutschland als größter europäischer Unterstützer der Ukraine absolut in den Fokus gerückt. Wir sehen aber auch viele Anschlagsplanungen, Anschläge des Iran, von iranischen Terrorgruppen, die mit dem Staat verbunden sind. Wir haben sehr starke Verfolgung von Exilanten, also das, was man Diaspora-Politik nennt. Da geht es um Einschüchterungen von Menschen, die in Berlin beispielsweise als größte Exil-Community der Welt leben. Also in Deutschland ist wahnsinnig viel los. Und über Low-Level-Agents und Drohnen haben wir uns ja in den vergangenen Wochen und Monaten alle viel ausgetauscht.
Würdest du denn sagen, die Spionageabwehr funktioniert gut?
In gewisser Weise sind wir wirklich ganz gut geworden, natürlich auch mit Hinweisen von ausländischen Partnerdiensten, das gehört zur Wahrheit immer dazu, aber auch mit einer sensibler gewordenen Bevölkerung, die eben auch Hinweise gibt, Spione hier in Deutschland im Realen zu identifizieren und dann eben eine Anklage zuzuführen. Ob dann die Belege reichen, ist immer eine Frage, die die Justiz entscheiden muss. Spionage ist auch nicht ganz leicht nachzuweisen. Im Cyberraum sind wir hingegen wahnsinnig schutzlos gestellt. Denn die Gegner wissen ja auch, wie die Rechtslage ist. Und sie wissen, dass sie absolut nichts zu befürchten haben. Das heißt, wenn wir aus meiner Sicht hier sehr maßvoll, auch mal Gegenschläge, klingt fast so dramatisch, also einfach auch Löschungsaktionen von gestohlenen Dingen durchführen können, mal einen Angreifer einfach am Angriff abhalten können, dann wird auch sozusagen der Druck in Russland oder auch in China höher, diese Angriffe durchzuführen, weil man sich eben für die Gegenwehr auch rüsten muss.
Im Fall der mutmaßlichen Wissenschaftsspionage stecken die Unis im Zwiespalt, sagt Kai-Uwe Schröder von der RWTH Aachen. Er sieht auch die Vorteile durch gute Kontakte nach China.
Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht mit einem Vorschlaghammer auch sehr viel kaputt machen dadurch. Ich sag mal so, wir könnten jetzt natürlich jegliche Kooperation mit China einstellen, müssten uns dann aber auch bewusst sein, dass wir bei einem Großteil der Zukunftstechnologien den Anschluss verlieren werden.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Danke an Wiebke Dumpe, Sandra Döter und Alex Hart, das Team der Folge. Und jetzt schönes Wochenende und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.